Also ich bin jemand, der sehr klar macht, wir haben das alles eigentlich selber in der Hand. Das ist ja das, was ich eigentlich sage. Wir sind nicht in den Händen der Maschinen. Wir haben eine eigene Urteilskraft und diese Urteilskraft ist anders irgendwie aufgebaut und anders strukturiert und hat einen anderen Horizont, auch ein anderes Problembewusstsein, als es ein Machine Learning System hat.
Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
Hallo, Herr Professor Wolfgang Schröder. Freut mich, dass Sie da sind. Sie sind Professor für Philosophie an der Universität in Würzburg. Und in Würzburg, habe ich gelesen, gibt es eine Open-Data-Plattform und Würzburg hat sich aufgemacht hin zu einem Green City Plan und möchte Smart City sein. Aus Ihrer Perspektive, ist Würzburg schon wirklich eine Smart City oder was braucht es dafür? Was muss ein Smart City sein, um auch diese Bezeichnung haben zu können?
Also zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass wir heute ins Gespräch miteinander kommen. Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie eigentlich noch nie in Würzburg waren und deshalb will ich das fragen, also wie weit wir hier sind. Also kommen Sie einfach mal her und schauen Sie sich das an. Sowohl was die Universität angeht, als auch was die Stadt angeht, sind hier sehr, sehr viele agile Bürgerinnen und Bürger sehr darum bemüht und ich finde, machen das auch sehr gut, auch mit Unterstützung der Bayerischen Landesregierung, also was die Universität angeht, was die Informatik und die KI-Forschung angeht und was die Vernetzung auch hier angeht. Also ich denke mal, auf einem sehr guten Niveau machen. Wir sind natürlich auch bescheiden, wir protzen nicht, das überlassen wir gerne anderen Städten, sei es in Bayern oder sonst wo. Aber ich denke schon, dass man hier sehen kann, Smart City ist ein Konzept, das auch gerade, wenn man zum Beispiel also grüne Ziele im Auge hat, jetzt nicht irgendwie rein parteipolitisch gesehen, sondern wenn es darum geht, irgendwie die Umwelt weiter zu schützen, wenn man irgendwie etwas auf einen Level bringen will, wo man irgendwie Energie sparen kann, wo man Ressourcen einsparen kann, wo man Dinge besser vernetzen kann, um dann auch irgendwie wirtschaftlich effizienter zu arbeiten. Ich glaube, dann ist Smart City ein sehr vielversprechendes Konzept, wenn man sich nicht naiv in die Hände von den entsprechend anbietenden Großkonzernen begibt, sondern sehr genau weiß, also was man eigentlich will und auch so in ein entsprechendes Gespräch, in eben entsprechende Verhandlungen einsteigt.
Wir sprechen ja über digitale Ethik. Wo sehen Sie denn da die ethischen Herausforderungen bei diesem Konzept?
Also digitale Ethik ist mir ehrlich gesagt ein viel zu weiter Begriff, weil Digitalisierung ist eigentlich schon vorbei. Ich meine, das ist ja jetzt schon passiert. Wir sollten eigentlich darüber sprechen, was eigentlich Ethik im Blick auf KI-Anwendungen bedeutet, also auf Anwendungssysteme von künstlicher Intelligenz. Hauptsächlich deshalb, weil künstliche Intelligenz diese verführerische Versprechung hat, dass sie uns irgendwie Entscheidungsleistungen abnehmen kann. Ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass man Menschen eigentlich Entscheidungen abnehmen kann. Weder als Philosoph noch als Theologe, der ich ja nun auch bin, würde ich das sagen. Und ich werbe auch in der Regel dafür, wo ich es kann, eher von Assistenzsystemen zu sprechen, für eine Art von Entscheidungshilfe. Denn wenn es um Big Data-Zusammenhänge geht, also nehmen Sie zum Beispiel Forschungsfragen, wo Sie ganz viele Daten haben, zum Beispiel weltweit oder auch gerade, und das ist ja auch ein klassisches Beispiel, im medizinischen Bereich, wenn Sie ganz viele sehr diverse Daten haben, das kann ein einzelner Mensch in der Regel gar nicht wirklich so ohne weiteres, jedenfalls nicht ohne sehr viel Zeit, gut beurteilen. Und da können wir uns helfen lassen von den Maschinen, aber wir sollten nicht das, was uns seit der Antike und wir reden hier noch lange nicht vom Christentum, sondern eigentlich von einer klassischen Definition dessen, was den Menschen ausmacht und auch ein bisschen vielleicht unterscheidet von anderen Lebewesen, von anderen Tieren. Also, dass wir den Logos haben, dass wir rechnen können und dass wir eine Urteilskraft haben, die uns hilft, uns festzulegen, aber auch mit klaren Vorstellungen davon, worauf wir hier uns einlassen. Das kann eine Maschine nicht abschätzen. Und ich sehe auch nicht, dass das in absehbarer Zeit irgendwie, also an Maschinen delegierbar wäre, was Menschen da eigentlich können.
Um nochmal auf die Smart City zurückzukommen, was wären denn solche, wo würden denn den Menschen da Entscheidungen abgenommen von der KI? Also was verstehen wir unter Vernetzung im Sinne von, dass wir quasi als Menschen was aus der Hand geben, was dann die KI übernehmen soll? Vielleicht können Sie da ein paar Beispiele nennen.
Also in der Smart City ist wahrscheinlich nicht in erster Linie das Problem, dass wir irgendwie, also viele Entscheidungen abgeben, aber ein paar vielleicht schon, weil eine Smart City dadurch definiert ist, dass eine Reihe von Monitoren in der Stadt aufgestellt sind, dass eigentlich die Stadt weiß, dadurch, dass auch die privaten Haushalte irgendwie vernetzt sind mit eben städtischen Institutionen, sei das jetzt irgendwie ein Energielieferant oder irgendwas anderes, was mit Infrastruktur irgendwie zu tun hat. Also eigentlich schon relativ private Daten stehen der Stadt, wenn es eine Smart City denn ist, jedenfalls in dem Sinne, wie wir das normalerweise heute diskutieren, stehen da relativ viele Dinge über ihre ganz privaten Verbrauchs- und irgendwie Bedarfsdinge zur Verfügung. Und da würde ich schon sagen, eigentlich würde ich vorschlagen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger dazu noch befragen, ob sie das so wollen oder ob sie Vorschläge haben, wie man das noch besser vielleicht irgendwie organisieren kann. Denn wir sind ja hier irgendwie vergemeinschaftet auf der Grundlage des deutschen Grundgesetzes. Und da spielt wirklich also das Recht des Individuums, der einzelnen Frau, des einzelnen Mannes, des einzelnen Diversen eine ganz große Rolle. Und das wäre mir sehr wichtig. Ich glaube, auch irgendwie verfassungsrechtlich ist es gar nicht anders irgendwie denkbar, dass man das in jeder Hinsicht hier berücksichtigt.
Wenn wir eben dieses Thema Grundrechte, wenn wir personenbezogene Daten im Blick haben, da einfach auszuloten, was die Möglichkeiten bei Smart Cities sind, also welche ethischen Fragestellungen sich da stellen. Das war eher mein Ansatz, Sie zu fragen, was Sie dafür Beispiele haben.
Ja, also ich greife gerne einen Begriff auf, den ich von anderen Kollegen sehr gerne übernehme, dass es drei Kernnarrative gibt von dem, was Smart Cities eigentlich ausmachen. Das eine ist das sogenannte urbanistische Narrativ. Also das knüpft eigentlich an die Vorstellung an, die Stadt ist eigentlich etwas Besonderes. Das ist schon seit der Antike so, seit griechischen Zeiten so. Die Stadt ist nicht ein Dorf. In der Stadt gibt es andere Dinge als auf dem Land. Und in der Stadt gibt es auch andere Herrschaftsmöglichkeiten, und zwar solche, die es nicht in der Familie so ohne weiteres gibt. Da gibt es einen Vater und eine Mutter sozusagen, die Dinge gerne in die Hand nehmen. Für Aristoteles ist ganz wichtig, dass das in der Stadt relativiert, sogar letztlich tendenziell aufgehoben ist. In der Stadt respektiert man sich gegenseitig als gleich frei und gleich begabt und gleich stimmberechtigt. Früher war das ein bisschen eingeschränkt, leider, weil es hauptsächlich für Männer galt und nicht für Frauen. Heute sind wir Gott sei Dank weit über diesen Stand sozusagen der griechischen Polis hinaus. Aber der Grundgedanke bleibt ja, dass man sich als gleichberechtigt eben anerkennt. Und das ist eigentlich ein Punkt, den ich auf jeden Fall bei diesem sogenannten urbanistischen Narrativ von Smart City sehr stark mache. Dann gibt es ein sogenanntes technizistisches Narrativ der Smart City. Das ist etwas, was sehr stark mit den Angeboten von großen Technikfirmen zu tun hat, weil das ein großer Markt ist, die Städte zu digitalisieren. Stellen Sie sich vor, die ganze Infrastruktur soll vernetzt werden, was da alles für Technik, für Software, auch für Hardware nötig ist. Damit kann man eine Menge Geld verdienen und deshalb gibt es auch viele Firmen, die sehr stark irgendwie dafür werben, unabhängig oder relativ unabhängig davon, was jetzt eigentlich Bürgerinnen und Bürger Vorstellungen und Interessen und Rechte sind. Dann gibt es am Schluss noch ein sogenanntes Big Data Narrativ. Das ist vielleicht datenethisch oder was Sie angesprochen haben mit Digitalethik. Also Digitalethik ist kein geschützter Begriff. Darunter kann jeder und jede irgendwie alles Mögliche verstehen. Ich würde es jetzt mal auf die Big Data Frage so ein bisschen jetzt hier irgendwie pragmatisch zuspitzen wollen. Also eine Big Data Perspektive auf die Smart City ist, dass jenseits der Datenabflüsse, die wir schon haben mit unseren Smartphones, die Smart City ein sehr interessanter, auch sehr hackbarer vielleicht, wenn das nicht wirklich sicher ist, ein sehr hackbarer Ort ist, um an sehr sensible Daten von Bürgerinnen und Bürgern in ihren privaten Sphären heranzukommen. Und wenn die Sicherheitsfrage, also in der Technikdebatte unterscheidet man immer zwischen Safety und Security, also wenn vielleicht auch die Devices safe sind, also die gehen nicht in Flammen auf, wenn man irgendwie den Stecker also in die Steckdose steckt, aber ob die auch nicht hackbar sind, ob der Datenabfluss irgendwie nicht stattfindet, wenn man das nicht will. Das ist eine Security-Frage. Und da sind wir, glaube ich, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in Europa noch dabei, hier also Dinge zu verbessern und auch eine ordentliche Technologie zu entwickeln. Ich sitze ja selber in deutschen, nationalen und auch europäischen Gremien drin, wo wir uns ziemlich exakt über diese Fragen unterhalten.
Was ist denn, warum will man eigentlich eine Smart City? Also will man nur ausreizen, was man an digitalen Möglichkeiten hat? Möchte man den Menschen das Leben erleichtern? Oder hat man eben Vorstellungen von Stadt, von Urbanität, die dadurch irgendwie perfektioniert werden sollen? Warum sollen wir uns vernetzen? Warum sollen wir alle unsere Daten hergeben? Nicht nur um Parkplätze zu finden oder um Partizipation politisch zu gestalten, sondern auch in unseren privatesten Bereichen. Was ist da der Sinn dahinter und mit welchen Werten auf der anderen Seite kollidiert das?
Also ich merke gerade, es gibt ein viertes Smart City-Narrativ, nämlich Ihres, dass man sehr kritisch guckt. Also was sind eigentlich die schwierigen Punkte? Und ich würde Ihnen voll zustimmen. Also ich brauche persönlich auch jetzt nicht ständig eine Up-to-date-Informationen, wo ein Parkplatz in Würzburg zu finden wäre, weil ich vor 2 Jahren mein Auto abgeschafft habe. Ich fahre nur noch mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder mit dem Fahrrad. Also das ist kein Reizpunkt für mich, dass das irgendwie etwas irgendwie Vorteilhaftes wäre. Und Sie legen den Finger schon in eine sehr, sehr, sehr wichtige, ich würde nicht sagen Wunde, aber in eine Leerstelle. Also man muss sich einfach überlegen, ist jede Neuerung ein Fortschritt? Ich glaube, dass wir uns der Digitalisierung letztlich nicht entziehen können. Und dass es auch wirklich gerade im Energiesparbereich wirklich sehr viele Gründe dafür gibt, dass man sowas machen sollte. Dass man mehr Daten irgendwie zur Verfügung haben sollte, wo eigentlich hier Dinge vielleicht noch nicht so richtig rundlaufen, denn sonst werden wir diese Umweltziele nicht erreichen können. Und das fängt ja auch jetzt schon in der Smart City oder auch in jedem Dorf eigentlich schon an, überall da, wo es um Infrastrukturen geht, die Menschen brauchen, um einfach ihr Zusammenleben zu gestalten. Also Sie merken, ich bin jetzt nicht wirklich nur skeptisch, aber ich bin auch sehr vorsichtig, so wie Sie auch. Aber ich würde sagen, also wir können ja noch darüber diskutieren. Das ist ja jetzt noch nicht alles irgendwie gebacken, nicht? Das ist ja noch nicht in Marmor irgendwie gemeißelt, wie die richtige Smart City, die wirklich für die Bürgerinnen und Bürger beste Smart City dann aussieht. Und vielleicht dient ja auch so ein Gespräch, wie wir es hier führen, dazu, dass man nochmal mehr Leute in den Diskurs mit einlädt.
Glauben Sie aber nicht, dass es also dass es doch so eine Tendenz gibt, sage ich mal, dass die Systeme eben sehr viel schneller entwickelt werden, als die Menschen hinterherkommen mit den Fragen, die sie dazu haben. Also ich glaube, das ist ja doch eines der Probleme einfach auch der Digitalisierung. Also in Singapur gibt es ja jetzt irgendwie eine Waldstadt, die gebaut wird, die eben all dieses berücksichtigt, Wasserkühlungssystem, soll Emissionen sparen und so weiter. Aber das ist praktisch etwas, was von außen geplant wird und dann erst den Bürgern zur Verfügung gestellt wird. Also wie kehren wir diesen Weg um? Und können eben Bürger damit hineinnehmen.
Ja, also ich höre so ein bisschen heraus, also ich habe Sie nicht ganz überzeugen können, dass Smart City auch irgendwie einen Umweltgesichtspunkt sehr gut irgendwie mit einschließen kann. Ich kann jetzt nicht für Singapur sprechen, ich kenne diese Beispiele schon auch. Es gibt übrigens noch viel schlimmere Dinge, die man auch nennen könnte, aber vielleicht sollten wir uns nicht hauptsächlich darauf irgendwie konzentrieren, sondern wir sollten für die deutsche Situation wahrscheinlich sinnvollerweise hier sprechen. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir also viel erstmal auch von dem, was wir bisher gewohnt sind, an städtischem Gefühl und auch an städtischer Freiheit und auch an Respekt für Bürgerinnen und Bürger aus der analogen Welt jetzt nicht für die digitale Welt aufgeben sollten. Das ist Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, ich glaube nicht, dass wir uns hier wirklich schlaflose Nächte in Deutschland machen müssen, was irgendwo in Asien oder sonst wo passiert. Das ist vielleicht schlimm genug, auch für die Leute dort. Wir können solidarisch sein oder vielleicht irgendwie international politisch etwas dafür tun, zum Beispiel auch im Dialog mit China, dass diese Surveillance-Systeme jetzt nicht weiter um sich greifen. Oder schauen Sie sich an, was sich die Russen herausnehmen, nicht? Was irgendwie Wahlen beeinflussen in anderen Ländern. Das ist also, ich weiß nicht, das muss man nicht kommentieren. Das erklärt sich eigentlich von selbst, dass das keine Dinge sind, die irgendwie für die besonders positiven Seiten von digitalen Möglichkeiten sprechen. Natürlich gibt es diese Probleme und deshalb gibt es ja auch die Digitalethikerinnen und Ethiker, die darauf hinweisen. Und ein dritter Punkt, ich glaube, was wir sehr dumm gemacht haben bisher, und das gilt eigentlich gar nicht für Deutschland, sondern international erstmal, dass wir, und da greife ich einen Punkt auf, also dass wir die großen Firmen einfach mal eine ganze Zeit lang haben machen lassen. Und auch sozusagen dieses Thema, wie ist eigentlich eine gute Digitalisierung möglich, in die Hände von Leuten gelegt haben, die hauptsächlich geschäftliche Interessen haben und die auch ethische Gesichtspunkte als einen Geschäftsvorteil sehen. Also wenn sie etwas grün rüberbringen, etwas ethisch rüberbringen, dann ist es noch leichter, irgendwie an den Mann und an die Frau zu bringen, als sonst. Und wenn Sie sich genau angucken, was das eigentlich für Lösungen sind, dann kann man von einem sogenannten Solutionalism sprechen. Also eigentlich sind das nur Leute, die sagen, ah, da ist ein Problem und so würde man es wahrscheinlich lösen können. Das ist ja gar kein ethischer Ansatz. Ein ethischer Ansatz wäre, was ist denn ein gutes Leben? Was respektiert denn die Rechte und die ganz legitimen Wünsche für das Leben, für die Lebensgestaltung der Menschen am besten? Also Ethiker und Ethikerinnen sind keine Leute, die einfach nur sozusagen irgendwie so kleine Rechenaufgaben lösen, sondern die denken schon ein bisschen gründlicher nach. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb es sie immer noch gibt, auch an der Universität. Also eine staatliche Universität finanziert keine Leute, die nicht wirklich nötig sind, habe ich jedenfalls den Eindruck.
Ja, Gott sei Dank gibt es die Ethiker und die Ethik. Und ja, auch eher mit zunehmender Nachfrage, würde ich behaupten. Was wäre denn ein gutes Leben oder die Erwartung an ein gutes Leben in der Smart City? Also es klingt ja eigentlich doch sehr verheißungsvoll. Wir können Umwelttechnologien besser anwenden, weil wir den Bedarf besser kennen oder den Verbrauch besser messen können und das gegeneinander stellen können. Wir können eben uns besser durch die Stadt bewegen, weil die Mobilität optimiert ist. Und wir haben eben die Möglichkeit, Bürger mitbestimmen zu lassen. Also die Bürgerteilhabe ist ja ein wichtiger Punkt. Wo würden Sie denn die Punkte festmachen, also wo ein besseres Leben oder ein gutes Leben in der Smart City gelingen könnte?
Wenn ich nach vorne schaue, aber auch aufgrund der Erfahrungen spreche, die wir gerade jetzt in der Pandemiesituation gemacht haben, würde ich damit rechnen, dass unsere zukünftigen Arbeitsverhältnisse sich sehr ändern werden und dass das auch mit Digitalisierung eine Menge zu tun hat. Also Working from Remote und Smart Homes und solche Dinge sind, glaube ich, ein Thema, das uns nicht irgendwie verlassen wird. Und das geht eigentlich über das weit hinaus, was Sie schon genannt haben. Also unsere, ich will nicht sagen, Lebensqualität wird sich schon auch mit der Digitalisierung irgendwie noch mehr verbinden in Zukunft, als es jetzt so ist. Vielleicht werden wir auch Lebensqualität verlieren oder vielleicht auch Fähigkeiten verlieren, dadurch, dass wir uns auf digitale Dinge verlassen. Also wenn ich etwas selbstkritisch hier ein Beispiel irgendwie beisteuern darf, ich nenne immer das Beispiel meiner Handschrift, die immer schlechter und unlesbarer wird, weil ich fast nur noch etwas in den Computer tippe, aber fast nichts mehr von Hand schreibe, außer wenn ich eine Rechnung dann irgendwie unterschreiben muss. Aber das sind so Dinge, da sehen Sie, da kann natürlich etwas verloren gehen. Ich singe auch jetzt hier nicht ein naives, hohes Lied auf eine unkritische Digitalisierung. Übrigens, diese ganzen Dinge sind auch weg vom Fenster, wenn der Strom ausfällt. Nicht? Das kann man sich immer sagen. Also wenn der Strom ausfällt, brauchen wir über Smart City und Digitalisierung eigentlich nicht groß weiter zu reden. Aber jetzt mal wieder ernst gesprochen, also was darin wirklich an Möglichkeiten steckt, die ja wirklich auch schon auch in der Perspektive dafür entwickelt sind, Menschen zu helfen. Also denken Sie, wie viele neue, auch therapeutische Konzepte möglich sind, wie viel mehr bessere Diagnosen wir haben können, dadurch, dass wir also digitale Dinge zur Verfügung haben, um das entsprechend mit Big Data-Hintergründen zu recherchieren. Also das spielt alles mit eine Rolle. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt nicht wirklich im ganz engen Rahmen das wahrscheinlich, was Sie unter Smart City verstehen. Aber ich würde vielleicht auch noch fast lieber von einer Kultur der Digitalität sprechen mit Felix Stalder, dem Kollegen in Zürich. Also dass wir uns einfach darauf einstellen. Also das ist sozusagen jetzt unser New Normal, also worauf wir uns vorbereiten sollen und nicht naiv, nicht unkritisch, aber ich bin jetzt kein hauptberuflicher Bedenkenträger. Ich sehe lieber erst auch mal die Chancen und ich bin dafür bekannt, dass ich sehr deutlich, manchmal auch scharf, dazu Stellung nehme, wenn ich den Eindruck habe, hier gibt es, also gerade aus ethischer Sicht, sehr kritische Punkte. Also da fehlt mir nicht der Mut dazu.
Nee, das ist auf jeden Fall gut. Also weil Ethik ja auch Widerspruch einfach leisten muss. Ja. Also gegen alle Technikbegeisterung oder wenn man zu schnell dann auf neue Konzepte aufspringt, wo man sich als Normalbürger fragt, welche Daten hinterlasse ich? Also es geht ja einmal, ich wollte nur noch mal jetzt kurz auf die konkreten Werte, die da miteinander in Konflikt stehen, eingehen. Das Thema Privatheit, dass ich als Bürger Datenspuren durch diese Stadt ziehe, die großen Firmen insbesondere nachvollziehen können, anhand derer ich berechenbar bin und auf der anderen Seite eben dieser wahnsinnige Komfort, den mir das auch gibt. Oder wenn man sich vorstellt, ein Krankenhaussystem in der Stadt, wo man sofort digital festlegen kann, welche Patienten wohin verlegt werden können oder also diese Beispiele für Smart City, für eine echte Vernetzung, die scheinen mir doch so gewichtig zu sein, dass Sie unter Umständen dieses Thema Privatheit in den Hintergrund drängen? Oder wie sehen Sie das?
Also ich bin jemand, der sehr klar macht, wir haben das alles eigentlich selber in der Hand. Das ist ja das, was ich eigentlich sage. Wir sind nicht in den Händen der Maschinen. Wir haben eine eigene Urteilskraft und diese Urteilskraft ist anders irgendwie aufgebaut und anders strukturiert und hat einen anderen Horizont, auch ein anderes Problembewusstsein, als es ein Machine Learning System hat. Und vielleicht ist jetzt der Punkt, wo ich auch etwas, also wenn Sie mir das gestatten, etwas Theologisches sagen darf. Aus meinem Theologiestudium hat mich sehr stark irgendwie beeindruckt und nach wie vor begleitet, also dass ich gelernt habe, Menschen und auch, also gerade Leute, die vielleicht auch so wie Maschinen sowieso auch, aber Menschen auch Fehler machen können, sind aus der Sicht Gottes nie nur die Summe ihrer Taten oder ihrer Geschichte, sondern es gibt eine Perspektive auf Menschen und auch auf das, was Menschen können, was ihre Kreativität und was ihre Würde ausmacht, die noch einmal sehr viel anders sein kann, sehr viel liebenswürdiger und auch irgendwie positiver und auch zutraulicher, dass man in Zukunft, zum Beispiel, wenn man aus Fehlern lernt, Dinge, auch Lebensentscheidungen oder Wege, die man gehen will oder irgendwie Entscheidungen, die man treffen will, anders treffen kann, weil man das kann. Wir sind nicht sozusagen nur die Produkte unserer eigenen Geschichte, sondern wir sind freie Menschen. Und das ist eigentlich etwas, was mir auch in der theologischen Debatte, auch in den theologischen Beiträgen jetzt auch zu Digitalisierungsfragen ein bisschen fehlt. Da gibt es ja schon einiges, was man hört, aber so richtig irgendwie, dass ich sage, okay, das ist jetzt das reißt mich vom Hocker. Da habe ich in meinem Studium fast mehr gehört als von den Theologinnen und Theologen, die heute in den Fakultäten sitzen und ich würde da werben dafür, für etwas mehr Kreativität, für etwas mehr Mut und auch natürlich dafür, dass die Leute wirklich sich erstmal gut irgendwie einlesen, also in die Probleme, die da wirklich bestehen und natürlich auch mit ihrem Potenzial, also dass man, das kann eine christliche Perspektive sein, es kann eine jüdische Perspektive sein, es kann eine buddhistische oder konfuzianische Perspektive sein, eine muslimische, aber ich finde die christliche eigentlich nach wie vor gar nicht so schlecht und ich mache da auch gerne irgendwie mit, wenn es da irgendwelche Bewegungen gibt in diese Richtung, dass man konstruktiv sich mit dieser Sache irgendwie auseinandersetzt, aber eben wirklich auch in Kenntnis der wirklichen, auch technischen Probleme und Voraussetzungen. Ich denke, da ist noch einiges zu tun. Aber wie gesagt, das muss man anpacken und da sind wir aus meiner Sicht ganz am Anfang. Vielleicht ist auch ein Punkt, der Ihnen das ein bisschen deutlich macht, wie sehr wir hier am Anfang sind. Ich bin der einzige Ethiker, der in einer solchen Institution, die rein staatlich oder rein irgendwie verbandsmäßig organisiert ist, sei es in Deutschland, sei es in der EU, mitredet. Und ich frage mich, also niemand hat mich da jetzt also stark irgendwie gepusht, sondern ich konnte die Leute überzeugen mit den Vorschlägen, die ich hatte. Und sie haben gemerkt, hier ist jemand, der jetzt nicht wegen irgendwelcher wirtschaftlichen oder weltanschaulichen Interessen hauptsächlich mitreden will, sondern das ist ein Bürger, der sich einbringt in einen Dialog. Auch wenn man katholischer Priester ist, kann man ja auch also sein Bürgerrecht entsprechend gut eben ausüben und auch natürlich seine theologische Kenntnis mit einbringen. Also dass man einfach mitredet und dann muss man sehen, ob man Menschen überzeugen kann oder nicht.
Wenn Sie da tatsächlich als einziger Ethiker, also es erscheint mir auch so, weil die Recherche nach einem Ethikexperten für Smart Cities sehr schwierig war, da ist ja noch riesiger Nachholbedarf, also ja, ganz offensichtlich. Wo wird denn die Smart City geplant? Die wird ja nicht am Reißbrett in großen Gremien geplant und sagt man, München soll so aussehen, Würzburg so aussehen und Hamburg noch anders aussehen. Wie findet es statt? Also in welchen Gremien sitzen Sie da oder wo bringen Sie auch Ihre Expertise mit ein?
Also vielleicht, um das noch mal zu verdeutlichen, ich habe viel zu tun mit Leuten, die in solchen Planungsgremien selbst drin sind, aber ich bin eher jemand, der noch mal am Rande für die Grundlagenarbeit also sozusagen steht, weil es auch ein bisschen schwierig ist, als Universitätsprofessor in solchen Gremien von Städten dann drin zu sitzen. In der Regel sind das ja wirklich Verwaltungsbeamte der entsprechenden Städte und da gehöre ich nicht dazu. Aber es gibt Leute und also ich komme gerade aus einem Call, auch aus einem Workshop, den das Wirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen organisiert hat, exakt zur ethischen Dimension von Smart Cities. Also ich glaube, die Wahrnehmung, dass man darüber reden sollte, dass man da irgendwie auch Kompetenz von außen braucht oder mindestens Anregungen braucht von außen und dafür auch offen ist. Also ich glaube, das ist sehr deutlich. Und damit bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Und was mich darüber hinaus interessiert, ist die etwas grundsätzlichere Frage, weil Smart City ist ja ein Phänomen, das hauptsächlich mit KI-Anwendungen zu tun hat. Also mich interessiert sehr viel grundsätzlicher die Frage, wie gehen wir mit KI-Systemen um? Und da bin ich in den entsprechenden Gremien im Deutschen Institut für Normung, im Standardisierungsausschuss für KI und auch in einem neu gegründeten, auch erst seit dem 1. Juni eben aktiven Gremium, wo es um solche Standards und Normen für KI-Anwendungen geht. Und auch da, also ohne irgendwelche Vorgaben, die ich jetzt mitbringe, aber einfach als jemand, der, ich glaube, ganz gut irgendwie sehen kann, was sind eigentlich die ethischen Kriterien, was sind die ethischen Angebote, die man da machen kann, rede ich mit, wenn ich mitgefragt bin und wenn mir etwas auffällt, dann nehme ich dazu auch Stellung.
Glauben Sie denn, dass es eben dazu kommen wird, dass wir einfach wirklich so Rahmen haben? Also wir haben jetzt vor kurzem mit jemand gesprochen, der eben so etwas auch versucht hat, für Unternehmen einfach Standards praktisch zu installieren, also wo eben Transparenz, Teilhabe, Nachverfolgbarkeit, all diese Geschichten, Dokumentation angelegt sind. Glauben Sie, dass das eben einfach eine Frage des Einübens ist, des Einbringens und dann, dass es dann funktioniert? Oder inwieweit muss sich das dann auch eben dauernd verändern? Also wie sehr schwanken wir zwischen wir brauchen klare Leitplanken und wir brauchen eine große Flexibilität?
Also zunächst mal würde ich sagen, also das kann ich hauptsächlich erstmal für meine Kirche, die katholische Kirche, sagen, wir sind jetzt am besten gut beraten, wenn wir nicht von klaren Leitplanken für die Gesellschaft sprechen in der Situation, in der die katholische Kirche jetzt in Deutschland ist, ist eigentlich Buße eigentlich angeraten. Ich bin aber kein Lutheraner, das möchte ich auch eben feststellen. Ich glaube nicht, dass das ganze Leben eine Buße sein muss, sondern dass wir durchaus auch da etwas anzubieten haben, was wirklich gute Fortschritte nach vorne eben möglich macht. Was Leitplanken angeht, das ist ein bisschen schwierig, wenn Sie das nicht rein irgendwie konservativ missverständlich formulieren wollen. Bei einer ganz neuen Technik kann es ja noch nicht von vornherein wirklich normierte Leitplanken für das geben, was sich dann irgendwie entwickelt. Ich würde für eine vorsichtige und umsichtige oder vielleicht eher umsichtige Kreativität plädieren. Also dafür wäre ich sehr. Und also letztlich, nehmen Sie mal an, und was ich Ihnen beiden nicht wünschen würde, Sie hätten einen Unfall und kommen jetzt, also in den nächsten 10 Minuten in ein Krankenhaus auf eine Intensivstation. Wenn Sie auf die digitalen Möglichkeiten verzichten wollen, die Medizin heute zur Verfügung hat, dann sehen Sie, dass das einfach wirklich etwas ist, was dem Menschen letztlich auch helfen kann und was wir jetzt auch nicht aus theologischer Sicht, nur weil es etwas ganz Neues ist, also so einen großen Misskredit irgendwie entgegenbringen können. Ich würde zum Schluss vielleicht auch noch sagen, ein Zitat von Karl Barth, was mich interessiert hat. Da ist ja wirklich ein großes Schlitzohr gewesen, ein Basler, ein gebürtiger Basler. Und er hat gesagt, in dem ersten Band seiner kirchlichen Dogmatik, im Grunde könnte jede Wissenschaft, vielleicht auch eine KI oder eine Smart City Wissenschaft oder was auch immer, in der Spitze Theologie sein. Ist aber nicht so. Also muss es eine Theologie geben, die das übernimmt. Und wissen Sie was? Ich mache die Erfahrung, wenn man mit Leuten so spricht, die aus anderen Bereichen kommen, merken sie, wir haben sehr viel mehr gemeinsame Interessen, sehr viel mehr gemeinsame Anliegen für die Menschen, nicht für eine Institution. Also jedenfalls nicht lobbyistisch in dem Sinne, dass man einfach nur irgendwas, was jetzt so ist, wie es irgendwie sich historisch entwickelt hat. Also dass man da Leute nach wie vor nach vorne hin irgendwie motivieren kann und begeistern kann. Und nochmal vielleicht der allerletzte Punkt. Ich bin sehr bei Ihnen, wenn Sie sagen, eigentlich sind das Dinge, die in Bewegung sind. Wenn wir ehrlich sind, haben keinen Masterplan. Also wie wir mit der Digitalisierung auch im Smart City-Kontext so umgehen, dass wirklich also die Rechte von allen Bürgerinnen und Bürgern und die Anliegen, die es da gibt, wirklich richtig berücksichtigt sind. Aber mir macht das überhaupt keine Sorge, weil wann war es denn je anders, wenn etwas Neues kam? Und ich denke, wenn wir Christen und Christinnen jetzt sozusagen die Hände in die Tasche stecken und sagen, nö, das ist zu schwierig, dann würde ich sagen, bleiben wir deutlich hinter dem Auftrag des Evangeliums zurück. Und ich hätte fast gar kein Interesse dann, mich zu so einem Christentum zu bekennen. Also Christentum heißt für mich etwas anderes, etwas, was nach vorne geht, was Verantwortung und mit Kreativität für das Wohl von Menschen zu tun hat. Also das war die Grundlage meiner Lebensentscheidung, sonst hätte ich das nicht gemacht.
Und es ist ja auch wichtig, um solche Werte wie Autonomie, die Sie ja sehr stark verteidigt haben vorhin auch, um die zu begründen. Also die gehen ja kaum ohne Rückgriff auf christliche Begründung und ohne das in ein Verhältnis zu setzen zu jetzigen Begründungen, zu normativen Erwartungen. Also wenn man einzelne Werte anschaut, dann kommen da ja sozusagen die Disziplinen auch zusammen.
Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden mit dieser Zuspitzung auf die christlichen Werte. Jetzt nicht, weil ich irgendwie ein Problem damit hätte, sehr, sehr, sehr grundsätzlicher Art, aber weil ich so vielen Leuten auch in meiner internationalen Tätigkeit begegnet bin, die ich sehr schätze und die von wo ganz anders herkommen, die ich sehr respektiere, von denen ich auch viel gelernt habe. Und also für einen christlichen Fundamentalismus wäre ich eigentlich, also das will ich jetzt niemand unterstellen, aber wäre ich auch auf der Werteebene nicht. Und ich glaube, da würden wir uns auch selber schaden. Das ist übrigens auch nicht die, also wenn ich das als Theologe sagen darf, ist nicht die jesuanische Position. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Das ist ein jesuanischer Satz aus dem Evangelium. Eine erstaunliche Liberalität, nicht? Also auch die Kirchen, und ich spreche jetzt nicht nur von der katholischen, sondern auch von den Kirchen der Reformation, nochmal unter einen Anspruch stellt. Und ich würde gerne sehen, dass man diese Liberalität, also mindestens dadurch ernst nimmt, dass man allen erstmal zuhört.
Wir waren bei den Kirchen. Mich würde noch ein Wort interessieren von Ihnen, wenn Sie sagen, so jede Bürger, jede Bürgerin, jeder Bürger, was würden Sie denen mitgeben wollen, wenn Sie sich eben engagieren wollen bei diesem Thema Ethik und Smart Cities? Was ist Ihre Empfehlung?
Sich ein bisschen umhören, umgucken, auch im Netz, was es da eigentlich für Foren gibt. Und je nachdem, welche Kompetenz man hat, das mit einbringen. Das kann ein städtisches Forum sein, das kann ein nationales Forum sein, das kann ein internationales Forum sein. Also so ganz allgemein kann man das nicht wirklich diskutieren. Aber auch nochmal vielleicht ein Beispiel aus der alten Polis der Griechen, also aus dem Stadtmodell schlechthin für Europa. Da war Bürger sein oder Bürgerin sein, das war damals jetzt leider dort nicht so der Fall. Das waren fast alles wirklich nur irgendwie männerzentrierte Dinge. Aber sagen wir mal allgemein, Bürger sein ist ein Amt. Da muss man etwas dafür tun. Und man tut damit auch, dass man etwas für die Gemeinschaft tut, für sich selbst auch. Denn zu dieser Gemeinschaft gehört man dazu. Und wenn ich jemand erst irgendwie nochmal anstoßen muss, und ich möchte andere Begriffe hier gar nicht irgendwie verwenden, also wenn man nachdrücklich also dafür sorgen muss, also dass Leute für ihre ureigenste Sache, nämlich für die allgemeine Sache, für die Res Publica, sich engagieren, dann ist sowieso schon etwas schiefgelaufen. Auch nochmal ein Blick auf das Evangelium. Schauen Sie mal, was sowohl in der Apokalypse sogar und auch im Philipperbrief darüber gesagt wird, was eigentlich die Tätigkeit von Christen sein soll. Ein Politeuestai, da steckt das Wort Polis drin, ein politisch aktiv sein für eine Sache, die eigentlich für alle wichtig ist. Und die Vision, die in der Apokalypse des Johannes mitgeteilt wird, sagt sogar, es wird also noch nicht mal am Schluss der Zeit, in der Endzeit, einen Tempel geben müssen, sondern man wird Gott anbeten in der Wahrheit. Also wir brauchen noch nicht mal wirkliche Institutionen, sondern wir brauchen eigentlich nur den Willen zur Wahrhaftigkeit, zu etwas, was ein Politeuestai im Sinne eigentlich des Evangeliums, nämlich des Wohls der Menschen, aller Menschen, unabhängig von irgendwelchen Zugehörigkeiten, weder was die Nationalität noch irgendwie das Geschlecht angeht. Also das sind eigentlich Dinge, die also ich nach wie vor, wenn ich jetzt theologisch spreche, ich für völlig unveraltet und sogar für sehr notwendig für diese Zeit halte.
Gibt es noch einen Punkt von Ihrer Seite, wo Sie sagen, so, das ist Ihnen wichtig bei diesem Thema Smart Cities, wo Sie sagen, so, darauf sollten wir wirklich achten?
Also ich sage das jetzt in einer Situation, in der wir in einem Ausnahmezustand sind, nämlich in einer Pandemie. Wir haben keinen hinreichenden öffentlichen Diskurs bis jetzt über solche Dinge. Und ich würde uns allen Mut machen wollen, dass wir das möglichst schnell nochmal anders machen. Und ich hoffe für uns alle, dass wir möglichst schnell alle geimpft sind oder beziehungsweise, dass wir die Pandemie gut überwinden können, dass wir uns über diese Themen, die zentral sind, auch für unser Zusammenleben, ob es jetzt eine Smart City im ganz asiatischen Sinne ist oder, das würde ich vorziehen, in einem europäischen Sinne, wo es tatsächlich um die Mitbestimmung und auch um das Entscheidungsrecht, um die sogenannte digitale Souveränität von Bürgerinnen und Bürgern geht, wo wir uns möglichst schnell nochmal live darüber verständigen können. Das würde ich gerne mitgeben.